Guten Morgen, es ist Samstag, der 19. Juli 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, die aus dem Weltall auf die Erde springen oder vom Boden aus nach den Sternen greifen. Mein Name bleibt Paul Brandenburg, aber ich habe eine immer noch recht neue Bitte an euch. Natürlich wollen wir hier wie immer eigentlich nur euer Geld, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und lebt einzig davon, dass ihr ihn mit eurer direkten Spende auf Sendung haltet. So ihr also etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Falls ihr aber mit eurer Spende das Regime nicht einfach nur ärgern, sondern ihm zugleich auch einen echten Schlag versetzen möchtet, dann nutzt für eure Spende doch ab sofort gerne auch die Nackte Mark. Die Nackte Mark ist unser neuer Krypto-Spendencoin für Anfänger und alle, die Krypto und Technik eigentlich gar nicht mögen und sowieso nichts davon wissen. Auf nacktemark.de findet ihr eine Anleitung, mit der auch absolut Ahnungslose in wenigen Minuten allen Banken und Behörden ihr Geld und unsere Finanzierung entziehen können. Geht auf nacktemark.de und haltet uns und viele andere freien Medien damit auch gegen den schlimmsten Regimeterror auf Sendung. Ich sage im Voraus herzlichen Dank. Bevor wir nun endlich in unsere Runde starten, noch ein heißer Tipp. Ganz am Ende dieser Sendung, da haben wir was Neues für euch. Dranbleiben lohnt sich also, wie ja eigentlich immer, aber natürlich ganz besonders, wenn heute zwei Frauen wie diese im Haus sind. Zum einen aus der Nähe von Frankfurt am Main, die frühere Bundestagsabgeordnete und Digitalpolitikerin Joanna Cotard aus Österreich, die Extremsportlerin der Nachrichtenwelt, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo, Paul.
Tja, er sprang aus dem Weltall auf die Erde und war wohl in einem sehr schönen Sinne ein Verrückter. Er hatte Mut ohne Ende und dürfte neben Novak Djokovic der berühmteste Sportler der Welt gewesen sein, der den Mund aufmachte gegen die Corona-Verbrechen und für deren Opfer und auch in Sachen Migrations- und Umvolkungspolitik. Am Donnerstag nun, den 17. Juli 2025, da ist Felix Baumgartner gestorben beim Paragliding in Italien. Möge er in Frieden ruhen. Könnt ihr beide euch eigentlich erinnern an seinen berühmten Sprung damals, seinen Sprung aus dem All und das Video? Das war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Moment, wie mir meine Eltern und Großeltern beschrieben, wie angeblich damals die Mondlandung stattfand und alle vor dem Fernseher saßen. Aber so ähnlich ging es mir mit diesem Video, Milena. Hast du es gesehen damals, als es geschah?
Weißt du, ich habe ja damals bei Servus TV gearbeitet. Das war Red Bull und die ganze Veranstaltung, also dieser Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, war eine Red Bull-Veranstaltung.
Na dann kenne ich
die. Also war bei uns, ja, war bei uns im Grunde alles darauf ausgerichtet, auf diesen Sprung. Also alle Abteilungen haben dafür gearbeitet. Insofern, ja, und ich habe ihn auch, also gekannt habe ich ihn nicht, aber erlebt habe ich ihn halt dort im Umfeld. Man hat ihn dort auch ab und zu gesehen und so. Und ich war völlig entsetzt, als ich jetzt den Nachruf des Stern über den Tod von Felix Baumgartner gesehen habe. Also was der Stern selber dann auch bei X nochmal ganz stolz gepostet hat. Ich lese es kurz vor, sind nur zwei Sätze. Felix Baumgartner sprang vom Weltall zur Erde. Er hätte ein Held sein können, doch er erging sich in rechtsnationalen Schwurbeleien und verzwergte sich damit selbst. Das ist der Nachruf des Stern.
Tja, dazu schrieb übrigens auf X ein Master of Matt, ein User, die, wie ich finde, sehr, sehr passenden Worte, wäre der Stern doch besser bei seinem Kerngebiet, den Hitler-Tagebüchern, geblieben. damit will ich es mit dem Stern auch beruhen lassen. Aber, Joanna, hast du es damals gesehen? Hast du es mitberichtet? Oder fällt das bei dir so unter Jungs und ihre Blödsinnigkeiten?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich habe ich das gesehen. Ich als Star Trek-Fan hat mich immer alles interessiert, was mit dem Weltraum zu tun hat. Und ich saß davor und habe mir das natürlich angeguckt. Und ich bin genauso entsetzt über die Reaktionen, die ich da lese. Nicht nur beim Stern. Wie tief kann man eigentlich noch sinken im Angesicht des Todes eines Menschen? Ich habe gestern auch auf Facebook Kommentare gesehen, unterirdisch. Und zwar von den angeblich Guten, von den Menschenfreunden, die sich darüber gefreut haben, dass ein Schwurbler jetzt weniger auf der Welt ist. Wie verkommen müssen Menschen sein, die so etwas posten am Tag, wo jemand stirbt? Ich verstehe sowas nicht. Und dann tatsächlich glauben, sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, überrascht mich nicht so sehr, wenn ich diese Reaktion sehe. Interessiert mich persönlich tatsächlich auch nicht so sehr. Ich finde, Felix Baumgartner und seine Leistung bleiben davon wirklich völlig unbehelligt und berührt. Aber dass die Leute sowas machen, das wundert eigentlich nicht, wenn man sich zum Beispiel den Inhaber des Amtes des Bundespräsidenten in Deutschland anschaut. Ein Herr Steinmeier amtiert ja da bekanntermaßen und ist ja für die Ausgrenzung und auch soziale mindestens Vernichtung von Regimekritikern. Und der fordert jetzt auch, so berichtet Russia Today, im Gespräch mit dem ZDF am vergangenen Sonntag unbedingt die Möglichkeit einer Wehrpflicht, einer Zwangsweisen wieder einzuführen, weil das die sich verändernde Sicherheitssituation in Europa fordert. Tja, gemeint ist natürlich ganz konkret von Herrn Steinmeier und seinen Kollegen der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und die Notwendigkeit, die er dort sieht, mit der EU und deutschen Truppen dort einzugreifen und Krieg gegen Russland zu führen. Es scheint nun so, dass auch Donald Trump seine Politik gegen Russland und gegen Wladimir Putin ändert, Milena. Unter anderem berichtet die Frankfurter Rundschau, dass Trump jetzt neue Drohungen ausstößt gegen Russland, nämlich namentlich ein Ultimatum stellt, innerhalb von 50 Tagen solle nun endlich eine Einigung über das Ende des Ukraine-Krieges her, sonst würden Strafzölle kommen. Das ist ja derzeit Donald Trumps Lieblingsinstrument. Dmitri Medvedev, der frühere russische Interimspräsident, kann man sagen, zwischen zwei Putin-Amtsperioden und immer noch ein Haudegen der russischen Regierung, wann immer es darum geht, derbe Worte auf Ex zu finden, der hat auch sofort reagiert und hat sich das als lächerlich bezeichnet und zurückgewiesen. Man scheint es also irgendwie ernst zu nehmen. Und ja, wie ernst ist das zu nehmen, was Trump jetzt sagt, Milena? Weil es ist ja bei Trump jetzt, sagen wir, auch nicht außergewöhnlich, dass er gern mit derben Drohungen kommt.
Ja, Strafzölle sind ja das eine, die Waffenlieferungen sind ja das zweite, ja. Also Trump ist auch wieder bereit, Waffen zu liefern, und zwar, wenn andere zahlen, ja. Also die Bild-Zeitung hat es ja so dargestellt, dass Kanzler Merz den US-Präsidenten dazu gebracht hat, seine Meinung zu diesen Waffenlieferungen an die Ukraine zu ändern. Das ist natürlich lächerlich, also als ob man Donald Trump ein gutes Geschäft verkaufen müsste, ja. Also das Geschäft sieht so aus, die US-Rüstungsindustrie liefert, wir zahlen. Also die EU, und allen voran marschiert wie immer Deutschland. Mhm. Und Merz hat gesagt, also ich zahle, du produzierst. Er hat also sich und das deutsche Geld in den Staub geworfen. Das ist seine Schlüsselrolle. Und ganz interessant, offenbar sollen diese Rüstungskäufe erstmals nicht über einzelne Staaten, sondern gleich über die NATO abgewickelt werden. Und dazu schreibt der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn, Milliardenbeträge werden so an jeder öffentlichen Kontrolle und demokratischen Rechenschaftspflicht vorbei unter den undurchsichtigen Deckmantel der NATO geschoben. Und wer hat das vorangetrieben? Merz, Pistorius und der neue NATO-Chef Rutte. Und der freut sich auch richtig und sagt, hey, hier geht's um richtig dicke Zahlen. Trump habe mit Deutschland und den größeren Staaten gesprochen, die wirklich enthusiastisch und bereit seien, sehr weit zu gehen. Sie wollen sehr weit gehen. Also ich würde sagen, der Grund für diesen Enthusiasmus ist Geld. Und das ist ja auch der einzig echte Grund für all das. Weil wenn man sich das genau anschaut, der Westen macht sich ja nicht mal die Mühe, einen echten Plan vorzugaukeln, ja. Wir ballern da seit 3 Jahren Waffen in diesen Krieg ohne irgendeine Strategie. Also die einzige Strategie ist, in der Ukraine wird unsere Demokratie verteidigt und Russland darf nicht gewinnen. Das muss reichen für den doofen Steuerzahler. Aber alle Militärs, die noch 1 bis 2 Eier haben, die schütteln ja nur den Kopf. Und meine Prognose, ich denke, der Krieg wird jetzt einfach weiterlaufen, wahrscheinlich auch noch länger, weil inzwischen halt auch die USA mehr Interesse an diesem Krieg haben als an Frieden. Ja, man kann eine ganze Menge verdienen, die Rüstungsindustrie bekommt Aufträge. Die Russen wollen wahrscheinlich auch lieber weitermachen und auf dem Schlachtfeld Fakten schaffen. Ja. Übrigens unterstützt von den Chinesen, das ist auch eine Meldung, die bei uns kaum vorkam. Die Chinesen hatten ihren Außenminister nach Brüssel geschickt, zur Außenbeauftragten Callas. Und dort hat er gesagt, wir akzeptieren nicht, dass Russland diesen Krieg verliert. Weil die Chinesen befürchten, dass sie die Nächsten sein könnten. Und deswegen wollen sie Russland noch stärker unterstützen. Und ich denke mir, dass möglicherweise die Definition von Weltkrieg auch jetzt schon erfüllt ist. Wenn alle großen Mächte des Planeten involviert sind, und so sieht es aus. Auch wenn wir jetzt direkt noch nicht viel davon merken. Hm.
Tja, Joanna, was das Ziel sein könnte, ist ja in der Tat die interessante Frage. Und da hat ja gerade eben die erwähnte Frau Callas tatsächlich einen Hinweis gegeben, was zumindest ihr Ziel ist im Rahmen der Vorstellung des neuen Giga-Haushaltes der EU, auf den wir sicherlich auch noch kommen. Frau Callas hat ja bekannt gegeben, in ihrer Eigenschaft als Baerbock-Inkarnation auf EU-Ebene, dass, Zitat, die Zerschlagung Russlands das Ziel sein muss der EU, also das Aufteilen Russlands in viele kleine Länder, das würde dann die Sicherheit der anderen garantieren. Ist das ein realistisches militärisches Ziel? Kann das wirklich das Ziel sein? Und wenn nein, was kann die EU, was kann Trump eigentlich erreichen im Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Also ich halte das für völlig ausgeschlossen, für komplett lächerlich, so eine Forderung. Das hat mit der Realität nichts zu tun, Russland zerschlagen zu wollen. Was ich allerdings verstehe als Geschäftsmann, ist das, was Trump jetzt macht. Ich meine, wenn man angeboten bekommt, pass auf, wir bezahlen dich, gar kein Problem, du darfst dir die seltenen Erden und die ganzen Bodenschätze aus der Ukraine holen und wir bezahlen deine Waffen und alles, dass er dann sagt, hey, ein gutes Geschäft für Amerika. Außerdem habe ich einen großen Teich zwischen mir und Europa, das ist ein europäischer Krieg. Wieso sollen sich die Amerikaner da weiter einmischen, es sei denn, wir können Geschäfte machen. Das ist aus Sicht der Amerikaner, aus Sicht eines amerikanischen Präsidenten eigentlich eine normale Handlungsweise. Wir müssen uns in Europa fragen, was zum Henker tun wir eigentlich? Also ich glaube, das Ziel ist, die Russland insoweit zu schwächen auf dem Schlachtfeld, um dann, wenn es in die Verhandlungen geht, die Ukraine in eine bessere Position zu bringen. Nur scheint darüber niemand nachzudenken und zu reden, wie das denn aussehen soll, wo dann der Punkt erreicht ist, wo wir dann anfangen, mit Russland zu reden. Vor allen Dingen, weil auch Russland im Moment ja nicht reden will. Trump hat das ja mehrfach versucht und Russland macht sich ja mittlerweile auch ordentlich lustig über den Mann, weil er immer wieder mit Putin telefoniert hat, immer wieder gesagt hat, was für ein toller Kerl das ist, was für ein tolles Verhältnis er zu Putin hat. Und dann ist er am Abend losgezogen und hat die Ukraine wieder bombardiert und hat sich an gar nichts gehalten, was er Trump versprochen hat. Und diese angedrohten Zölle, auch darüber macht sich Russland jetzt lustig, so nach dem Motto, ja, mal sind es 20%, dann sind 15%, dann sind 50% und letztendlich kommt doch nichts bei Trump raus. Und er hat ja in den USA einen Spitznamen bekommen, Taco, Trump always chickens out. Und da muss man halt schauen, ob er diese 50 Tage ernst meint und dann tatsächlich auf Zölle setzt und die Verbündeten angeht. Das wäre ja dann wieder China, mit dem der Zollstreit gerade erst beigelegt ist. Also es sind spannende Zeiten. Vom Geschäftssinn her würde ich sagen, ja, alles richtig gemacht, die Deutschen alles falsch gemacht. Wieso haben wir eigentlich nicht der Ukraine gesagt, pass auf, wir helfen euch, aber wir hätten auch gerne was davon. Auch gerne Bodenschätze etc. pp. Haben wir nicht gemacht, weil wir Deutschen nie für unsere Interessen einstehen. Weil wir immer nur für andere das Geld rauspulvern und nie an die eigenen Leute denken.
Ja, so viel scheint zumindest klar zu sein, dass das tatsächlich Wladimir Putin Trump eigentlich in seiner Hausdisziplin scheinbar geschlagen hat, einfach in die Irre führen, weitermachen und Trump gibt sich entsprechend ein paar Eindruck, entsprechend frustrierend wirken jetzt tatsächlich auch seine Reaktionen. Es bleibt in der Tat interessant abzuwarten, wie es weitergeht. Verdienen tun die Amerikaner, bluten tun die Ukrainer und natürlich auch die russischen Soldaten, die dort fallen. Leider alles irgendwie wie immer. Und wir sind wenig schlauer. Ein bisschen scheint es sich nun in Israel zu verändern, an einer Front, die eventuell tatsächlich zur Abwechslung mal einen starken Einfluss haben kann auf das, was in Gaza geschieht. Militärisch ist da auch alles beim Alten. Die Israelis setzen ihre Angriffe fort und die Welt streitet darüber, was davon gerechtfertigt sein kann und was nicht. Und derweil zerfällt aber Benjamin Netanyahu offensichtlich in Israel sein eigenes Kabinett. Und das könnte Netanyahu tatsächlich bedrohen. Die Junge Freiheit schreibt, Israels Regierung steht vor dem Kollaps. Gleich drei Parteien verabschieden sich aus dem Kabinett. Hintergrund ist ein Streit um die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe. Doch noch sind Neuwahlen nicht ausgemacht. Netanyahus Regierung gerät trotzdem in schwere Bedrängnis. Ohne die Unterstützung der gottesfürchtigen Charedim genannt, verliert er seine Mehrheit in der Knesset, dem israelischen Parlament. Der Hintergrund ist der, dass die nicht dienen müssen auf Basis eines sehr alten Abkommens, das damals David Ben-Gurion mit den religiösen Führern dieser Gruppe geschlossen hat. Sie müssen nicht in der israelischen Armee dienen, in der ja ansonsten sämtliche Bürger Israels, Männer wie Frauen, dienen müssen. Und nun kam es ja einerseits, Milena, zu einem Einberufungsbefehl für einige dieser Gottesfürchtigen. Ich glaube, über 50.000 wurden jetzt doch einberufen, sind aber dann nicht erschienen zum Dienst. Das kamen wohl nur irgendwas knapp über 100. Und das hat Netanyahu in seiner typischen Art einfach mal so geschehen lassen. Böse Zungen behaupten, so ist es ja auch geschehen, als damals die Hamas bei dem Techno-Festival angriff. Auch da steht immer noch der Verdacht im Raum, er habe das gewusst und geschehen lassen. Und tja, nun scheint ihm das um die Ohren zu fliegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass da die Regierung jetzt kollabiert? Und was hieße das für Netanyahu?
Naja, also Netanyahu steht ja im eigenen Land halt auch zwischen den Fronten. Ja? Also ist allen verpflichtet und die wollen halt gegenteilige Dinge. Aber man geht auch in Israel nicht unbedingt davon aus, dass die Regierung ganz am Ende ist. Die Ultraorthodoxen wissen halt genau, dass sie Netanyahu in der Hand haben. Das ist quasi Verhandlungsmasse, Koalition. Und diese Diskussion um die Wehrpflicht gibt es halt auch schon sehr lange. ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber in Umfragen liegt Netanyahu immer noch vorne mit seiner Partei. Das heißt, selbst wenn es zu Neuwahlen käme, würde wahrscheinlich er wieder versuchen, eine Regierung zu bilden. Dann würde wieder viel Zeit ins Land gehen. Solange ist er mit der Alten an der Macht oder mit seiner Minderheitsregierung an der Macht, wenn sie sich nicht wieder vertragen. Also ich glaube nicht, dass sich da politisch extrem viel ändert, so aus jetziger Sicht.
Ja, Joanna, in der Tat ist das ein Thema, was immer wieder aufpoppt. Die Frage ist, finde ich nur, wann es denn aufkommt. Also ich interpretiere das schon als Zeichen dafür, dass offensichtlich ein Großteil der Israelis die Schnauze voll davon haben, dass da viele Menschen sterben, eben auch auf israelischer Seite. Und ja, sowas wie Gerechtigkeit verlangen und deswegen das Thema wieder hochkommt, kann man schon interpretieren als eine Kriegsmüdigkeit der israelischen Wähler, oder?
Würde ich jetzt bei den Orthodoxen tatsächlich nicht sehen. Also die Orthodoxen, das ist immer ein Thema in Israel, immer ein großes Thema. Die haben viele Sonderrechte und ich glaube, hier dreht es sich tatsächlich nur um dieses eine Thema, dass die Orthodoxen schlichtweg nicht dienen wollen. Fair ist das nicht. Ja, auch die Frauen müssen in den Krieg ziehen und die Orthodoxen nicht. Aber das war schon immer Thema in Israel. Ich glaube nicht, dass da jetzt eine Müdigkeit eintritt, zu sagen, wir hören auf, unser Land zu verteidigen oder wir hören auf, tatsächlich die Feinde, die wir sehen, anzugreifen und zu bombardieren. Man hat es ja gesehen, mit dem Schlag gegen den Iran hat er ja auch die Bevölkerung hinter sich gehabt, weil er da eine Bedrohung, die sie gesehen haben, ausgeschaltet hat, zusammen mit den Amerikanern. Also ich glaube tatsächlich, dass das diesmal isoliert ist, abgesehen von den Protesten, die es sonst in Israel gibt gegen ihn.
Tja, während an diesen Fronten tatsächlich schon und noch immer, genau gesagt, gestorben wird, da sieht es innerhalb der sogenannten Europäischen Union noch friedlicher aus, obwohl sie stark in die Richtung drehen. Aber vor allem in Deutschland tut man ja alles dafür, dass sich das bald ändert. Und in Deutschland war diese Woche oder eskalierte diese Woche die Gerüchteküche, kann man sagen, um ein mögliches AfD-Verbot und was das alles mit einer künftigen eventuellen Verfassungsrichterin zu tun haben könnte. Am Rande dieser Geschichte, auch erwähnenswert aus meiner Sicht, hat sich dann die Bundesdatenschutzbeauftragte mit dem Namen Specht Riemenschneider gemeldet und forderte ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Grund sei natürlich Cybergroup und die Manipulation und Gefahren des Internets, meint diese Juraprofessorin. Aber dass man jetzt mit Zensurvorschlägen für Social Media und das Netz kommt, das scheint mir ein bisschen wenig zufällig, wenn denn gerade aus Social Media und dem Internet die Kritik an dieser besagten Frau Brosius-Gersdorf, jener Richterkandidatin der SPD, kam, die die ganze Krise ausgelöst hat. Frau Brosius-Gersdorf ist gescheitert, weil die CDU, anders als versprochen, einen Rückzieher machte bei ihrer Wahl. Offiziell war der Grund eine plötzlich hochgekochte Geschichte um ihre möglicherweise plagiierte Dissertation. Die Hintergründe gingen wohl deutlich tiefer und jetzt stellt sich heraus, dass da auch schon im Vorfeld dieser Wahl kräftig Politik gemacht wurde. T-Online schreibt, einer der renommiertesten Rechtswissenschaftler Deutschlands, Eckhard Reimer, nämlich von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, hat wenige Tage vor dem Eklat um die Nominierung von Frau Brosius-Gersdorf für das Richteramt ihren Wikipedia-Eintrag gezielt um ihre Position zum Schwangerschaftsabbruch ergänzt. Das ergaben Recherchen von T-Online. Reimer bestätigte diesen Vorgang auf Anfrage. Milena, das scheint ja nun doch so, als wenn da im Hintergrund ordentlich konservative Kräfte noch was getan hätten. Es hat sich ja zwischenzeitlich so dargestellt und wurde auch, kann man sagen, von der Staatspresse so kolportiert, dass das ja eher eine fiese Aktion von Neurechten, neuen Medien gewesen sei. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass da konservative Kräfte im Vorfeld ordentlich gegen gearbeitet haben, gegen die Damen.
Ja, und wenn man der Theorie folgt, dass diese ganze Neubesetzung des Bundesverfassungsgerichts mit Leuten wie Frau Brosius-Gersdorf und auch ihrer Kollegin dazu dienen soll, am Ende die AfD zu verbieten, weil das sind ja beides Anhängerinnen der Theorie, dass man dieses Verbotsverfahren durchbringen könnte, dann würde man möglicherweise, oder dann hat die SPD wieder große Chancen auf den Kanzlerposten. Ja, also so läuft gerade eine Theorie durchs Internet, wird mit Zahlen noch belegt, die ich jetzt gerade nicht parat habe. Aber interessant war natürlich auch dieses Interview, das Brosius-Gersdorf bei Lanz gegeben hat und das ich mir dann angetan habe, ja. Und da habe ich schon gesehen, ja, nein, diese Frau ist für mich jetzt persönlich nicht geeignet fürs Bundesverfassungsgericht. Ich meine, diese Schwangerschaftsgeschichte ist die eine. Für mich viel interessanter ist ihr Eintreten für die Impfpflicht und diese Forderung, Ungeimpfte sollen die Kosten für Corona-Kranke bezahlen. Ja, da war ja selbst Lanz entsetzt kurzfristig. Das hat sie halt erklärt mit, damals herrschte ein anderes Wissen. Ja, also wir wussten es ja nicht besser, ne? Und ich meine, da ist das Kind ja schon im Brunnen. Natürlich hätte sie es besser wissen können. Die Fakten lagen zu dem Zeitpunkt auf dem Tisch. Man hätte auf jeden Fall nachfragen können. Also man wusste über Sinn der Maßnahmen oder Unsinn oder die mangelnde Sicherheit dieser sogenannten Impfung. Jeder hätte sich informieren können. Aber Frau Brosius wollte wohl nicht. Genauso wenig wie Habert, ja, der jetzige Boss des Bundesverfassungsgerichts. Der hat sich ja auch blind in seinen Urteilen aufs RKI verlassen und fand Recherche völlig überflüssig. Aber für mich ganz entscheidend, dass sie nicht geeignet ist, ist vor allem, dass sie das Grundgesetz ist ihr nicht wichtig genug. Das ist ein nice to have. Das kann man jederzeit abdrehen mit Argumenten. Und das geht halt eigentlich nicht. Das müsste sie wissen. Das Grundgesetz ist das Grundgesetz, um den Bürger vor dem Staat zu schützen. So, und das kann man nicht andrehen und abdrehen. Und das scheint ihr nicht bewusst zu sein. Und für mich der Gipfel dieses Gesprächs war, als sie sagte, dass sie eine Politisierung der Richterwahl für brandgefährlich hielte. Und ich meine, ausgerechnet sie, die, also das ist eine politische Aktivistin, ja. Und was sie in den letzten Jahren, auch vor allem in der Corona-Zeit, gesagt hat, das war aktivistische Arbeit unter dem Deckmantel scheinbarer juristischer Kompetenz, ja. Sie hat ja auch gesagt, man könne den Ungeimpften durchaus länger die Freiheit entziehen. Ja, das fand sie vollkommen okay. Also eine für mich völlig ungeeignete Frau, aber hier geht es tatsächlich um Größeres. Wahrscheinlich stimmt diese Theorie, also wenn du gesagt hast, dass Konservative schon vorher daran gearbeitet hätten, dass sie quasi angegriffen werden kann, dann könnte das eine Reaktion sein auf die Arbeit der SPD, sagen wir mal, ein AfD-Verbot voranzutreiben.
Könnte, Joanna, aber doch nicht, denn während alle auf Frau Brosius-Gersdorf schauen, da gibt es ja mehr als genug Gründe, also dieser Satz, Pressefreiheit hat auch Grenzen, war ja das, was sie da sagte, und Konstantin von Notz, der grüne Innenpolitik-Experte, der vermutet ja gleich ausländische Kräfte hinter einer Kampagne gegen die Dame. Aber während alle dahin schauen, gibt es ja auch eine andere Kandidatin, die zweite Kandidatin, Ann-Kathrin Kaufold, wir haben es auch in den letzten zwei Sendungen schon gesagt, die ist ja von nicht minder hartem Kaliber. Die will quasi eine Klimaplanwirtschaft, schreibt Apollo News. Und letztlich, wenn es wirklich um die AfD geht dahinter, fragt sich, ob da der AfD-Anwalt Ulrich Vosgerau nicht vielleicht doch recht hat. Wir hatten ja beide kürzlich das Vergnügen, mit Herrn Vosgerau auf dem Afuera-Fest zu diskutieren und haben selbst erleben können, wie ich finde, wie er sich wirklich für die AfD ins Zeug wirft, wie das ein guter Anwalt so tut. Und Vosgerau ist ja kräftig dabei, im Internet nun genau diese vermeintliche SPD-Strategie eines AfD-Verbots zu streuen und sagt, das ist der Plan der SPD zur Macht. Man möchte halt Richter durchbekommen, ganz egal, ob das Brosius Gersdorf ist oder Frau Kaufold oder noch irgendwer anders. Im Kern geht es nur darum, dass dieser zweite Senat dann, der damit besetzt wird, der zuständig ist für das mögliche Entscheiden über ein AfD-Verbotsverfahren, dass der dann richtig steht. Was meinst du, ist da dran?
Kann sein. Ich finde das jetzt aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn ich ehrlich bin. Also ich verstehe, wieso man die Geschichte strickt, weil das natürlich interessant ist. Aber ob das so weit kommt, ob es überhaupt zu diesem Antrag kommt und alles, ist schon sehr weit hochgeholt. Und sind wir ehrlich, im Moment haben die Roten und die Grünen die Mehrheit im Bundestag. Ja, da gibt es eine CDU, die einen Kanzler stellt, aber die haben doch den Kanzler vollkommen in der Hand. Und dass jetzt mal eine CDU ausnahmsweise etwas gemacht hat, was die Linken und Grünen nicht erwartet haben, nämlich Nein zu sagen zu seiner Richterin. Das war jetzt mal eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft die Regel wird. Wir hören ja auch schon die Vorschläge aus der Union, dass man vielleicht die Richterwahl nicht mehr mit einer Zweidrittelmehrheit durchführen müsste im Bundestag, sondern wir sollten vielleicht drüber nachdenken, das auch mit einer einfachen Mehrheit zu machen. Es kam jetzt eben vom Kulturbeauftragten. Und den CDU muss ja völlig klar sein, dass sie damit überhaupt gar keine konservativen Richter mehr durchbringt, sondern nur noch Linke und Grüne das Zepter in der Hand haben werden. Also im Prinzip haben wir die Mehrheit schon. Und wenn sie die AfD verbieten wollen, dann werden sie die AfD verbieten. Ich glaube nicht, dass man jetzt dazu unbedingt diese Dame in diesem Richteramt braucht. Es ist so ein kurzes Aufblitzen, glaube ich, von den Konservativen, die gesagt haben, vielleicht nehmen wir den Kulturkampf jetzt doch auf. Ich glaube, das Thema Abtreibung triggert ganz, ganz viele. Das C in der CDU und in der CSU, das ist ja nun auch nicht zufällig. Ich weiß, dass es ein wirkliches Herzensthema von ganz vielen Menschen ist. Und dass darüber vor allen Dingen gesteuert worden ist, dass dann letztendlich die Zusage verweigert worden ist. Wo die CDU, CSU einen Fehler gemacht hat, ist das überhaupt in Erwägung zu ziehen, diese Frau zu wählen. Im Wahlausschuss zu sagen, jawohl, wir stimmen am Freitag für diese Dame. Und dann nur die Basis auf die Barrikaden steigen musste und sagen musste, nee, das könnt ihr Chefs da gerne oben so bestimmen, wir ziehen da nicht mit. Es war schön zu sehen, dass es tatsächlich noch eine konservative Basis gibt, die sagt, Fraktionsdisziplin ist uns in dem Fall egal. Das haben wir ja schon ganz, ganz lange nicht mehr im Bundestag gesehen. Und dass das funktioniert hat, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht hört es da auch nicht auf. Vielleicht merken die Leute, so geht's nicht weiter, weil wir werden hier am Nasenring durch die Manege gezogen. Was ich lustig finde, ist, dass die Grünen jetzt dafür plädieren, ein Konstantin von Notz und wie sie alle heißen, doch den Kulturkampf hinter sich zu lassen. Ausgerechnet die Grünen, die seit Jahrzehnten nichts anderes außer Kulturkampf machen, fordern jetzt die Union auf, diesen Kulturkampf zu lassen und gefälligst diese Richterin zu wählen. Absurder wird es gar nicht mehr.
Ja, und vielleicht noch ein Wort zu dieser Theorie, du magst recht haben, Joana. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so abwegig, dass eine Strategie hinter der Besetzung dieser Richterämter steht. Das heißt, natürlich, wenn sie es durchsetzen wollen, können sie eine Menge durchsetzen politisch, aber natürlich brauchen sie die Gerichte hinter sich. Und wenn ich die Gerichte, das heißt die Justiz, richtig besetze, und zwar mit den richtigen Leuten, die mir, sagen wir mal, helfen, das durchzusetzen, was ich politisch möchte, dann halte ich das in keinster Weise für ausgeschlossen. Wird in anderen Ländern ja auch so gemacht. Das machen die Amerikaner ja ähnlich. Ja?
Da bin ich voll bei dir. Also wenn es darum geht, tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die eine Schlagseite haben, eine Linke, ja. Aber ich würde es jetzt nicht auf dieses AfD-Verbot konzentrieren. Das ist einfach die Strategie, wir installieren unsere Richter, wie Trump das ja auch gemacht hat im Supreme Court. Und das ist eigentlich das, worüber wir anfangen sollten, in Deutschland zu diskutieren. Dass es überhaupt gar keine Richter am Verfassungsgericht geben dürfte, die von Parteien bestimmt werden und die ein Parteibuch haben. Das geht einfach nicht, weil die sind dann automatisch nicht unabhängig. Und ja, dann kann man sagen, Zweidrittelmehrheit und es gibt ja einen von der CDU und einen von der SPD. Nein, das dürfte es gar nicht geben. Wir brauchen eine unabhängige Justiz. Das ist das, was eine Demokratie und ein Rechtsstaat ausmacht und keine gelenkte Justiz, wie wir sie zurzeit in Deutschland haben.
Ja, deswegen haben wir auch keine Demokratie und keinen Rechtsstaat. Und ich glaube ja eh nicht, dass das mit den vorhandenen Parteien oder solange Parteien dass die politische Willensbildung ersetzen, in irgendeiner Weise möglich ist. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es vollkommen egal ist, ob diese Frau nun durchkommt oder nicht. Frau Kaufold steht in den Startlöchern. Und falls man Frau Brosius-Gersdorf nun irgendwo versenkt, dann findet man garantiert noch irgendeine neue Kreuzung aus Annalena Baerbock und Alinea Büchs irgendwo, die mal Jura studiert hat. Und dann geht die halt für die SPD dahin oder für wen auch immer. Und da stimme ich dann dir vollkommen zu, Joana, dass die mal gezuckt haben, die CDUler hier. Ich glaube, das hat auch Jens Spahn so nicht kommen sehen. Dem ist das ja inhaltlich vollkommen egal. Der wählt da alles in dieses Amt. Der wählt da einen Besenstiel, genauso wie ihr Massenmörder. Hätte der durchgezogen. Das ging nicht um inhaltliche Punkte. Da muss es tatsächlich Widerstände gegeben haben. Und es sieht ja sehr danach aus, dass es wirklich die Abtreibungsfrage war, die Leute da so gespalten hat. Das wird dann noch interessant, weil ja immer wieder angedeutet wird oder Zweifel daran aufkommt, ob die CDU nicht vorhat, im Rahmen dieser Koalition Abtreibung völlig zu legalisieren. Das kommt immer wieder ein bisschen durch, wenn Herr Merz entsprechend gefragt wird und kaum dementiert. Daran werden wir dann sehen, wie das mit der CDU oder die verbliebenen Christlichen in der CDU dann damit halten. Aber am Ende, glaube ich, kommt dann irgendeine Ersatzfigur für diese Dame rein und die wird ganz genauso die Agenda von SPD und CDU bespielen, weil da gibt es politisch ansonsten ja überhaupt keinen Unterschied. Und wenn wir uns bei Fritze Merz auf eine Sache verlassen können, ist das eigentlich hinterher das Gegenteil von dem Eintritt, was er vorher ganz, ganz fest versprochen hat. Das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt und das bringt uns natürlich auch zu den 2.000 Milliarden Euro. Das sind 2 Billionen Euro oder 2 Trillionen, wie die Angelsachsen sagen. Und diese gigantische Summe, das will Uschi von der Leyen jetzt von den Insassen der sogenannten EU haben, um damit Ordnung zu schaffen, wie gesagt, Krisenfestigkeit herzustellen. Denn das ist das wichtige Ziel dieser Kommission. Mit 2.000 Milliarden Euro sogenanntem Haushalt, also einer Einrichtung, die eigentlich nur demokratisch legitimierte Strukturen oder so entsprechend organisierte haben, möchte sie EU-Politik betreiben und das unter Loslösung von bisherigen festen Budgetierungen. Man möchte das Geld in Zukunft flexibel ausgeben können, da wo es gebraucht wird, wahrscheinlich bei ihren Freunden von Pfizer und Co. Und gegen diese Pläne, vermeldet T-Online, da stellt sich die Bundesregierung. 2 Billionen Euro, das sei zu viel, sagt Friedrich Merz, das sei nicht vermittelbar. Und da müsste erst einmal gespart werden. Joanna, mein Tipp ist, wenn er das jetzt so klar sagt, ist er der Erste, der umfällt und da am Ende zustimmt.
Wenn er alleine wäre, würde ich sagen, ja. Aber diese Summen, die kann man keinem europäischen Land vermitteln, unter gar keinen Umständen. Die müssen alle gucken, wie sie irgendwie auf einen grünen Zweig kommen. Und kein einziger von denen kommt auf einen grünen Zweig, was das Finanzielle angeht. Die können sich das schlichtweg nicht leisten. Auch wenn Deutschland wie immer den größten Teil übernehmen wird, das geht einfach nicht. Wir haben das Geld nicht, auch mit den Schulden, die wir gemacht haben. Also, aber da sieht man den Größenwahn von dieser von der Leyen. Da sieht man den Größenwahn von diesem Moloch EU, was die glauben, was denen zusteht. Und dann liest man dann plötzlich solche Schlagzeilen, wie sie geben 500.000 Euro für den Bau von Wrestling-Arenen zur Stärkung der Widerstandskraft gegen den Klimawandel in Gambia aus.
Wirklich?
Das wirklich? Kann ich auch gar nicht. Wirklich? Das habe ich gestern gelesen, ich habe es nachgeguckt. Es stimmt. Wrestling-Arenen in Gambia zur Stärkung der Widerstandskraft gegen den Klimawandel. Dahin wandert dann das Steuerzahlergeld, was von uns in die EU transferiert wird. Mir bleibt die Spucke weg. Ja. Aber normalerweise guckt man ja auch nicht so genau hin, wofür gibt die EU denn das Geld aus? Wir schauen ab und zu mal hin, wo verschleudert eigentlich die Bundesregierung unser Geld hin. Aber die EU, die läuft so unter ferner Liefen. Und die gibt viel mehr Geld für viel unsinnigen Sachen aus. Wir müssten da anfangen, auch genauer hinzugucken. Und wie gesagt, wie viel waren es? 200 Billionen?
Nein. Es waren 2.000 Milliarden.
2.000 Milliarden.
Ja, das macht 2 Billionen.
2 Billionen, irre.
Ja, können wir so sagen. Und was ich wusste, Melina, ist, dass es 4 Millionen Euro, allerdings aus Deutschland, für schwul-lesbische Filmprojekte in Afrika gibt. Das wusste ich. Das ist jetzt irgendwie hochgepoppt im Rahmen dieser Haushaltsmaßnahmen. Das ist ja fast gar nichts, wenn wir uns jetzt diese größeren Summen anschauen. Also man kann sich den ganzen Wahnsinn nicht mehr ausdenken, aber ich bleibe dabei, am Ende wird das durchgewunken und Merz denkt sich irgendwas aus, warum er umgekippt ist.
Ja, klar wird das durchgewunken. Da wird auch keiner groß drüber berichten. Die Bürger haben dann noch im Kopf, die Bundesregierung hat sich gewehrt. Ja, die kriegen das vielleicht gar nicht mit. Ich meine, wir kennen unsere Medienwelt. Aber ich glaube natürlich auch, dass da sehr, sehr viel von diesem Geld auch für, sagen wir mal, das neue Hobby von Frau von der Leyen, die Zensur, ausgegeben wird. Also sie hat ja quasi gesagt, die Meinungsfreiheit ist ein Virus und die Impfung lautet Zensur. Ja, da läuft es ja hin. Also so ähnlich hat sie es ja formuliert. Und die EU ist ein wirklich bösartiger Riesenkrake geworden. Ja. Wie heißt nochmal dieser Film aus den Caribbeans mit Johnny Depp? Da kommt auch so ein Riesenkrake vor. Ja.
Die Caribbeans?
Da geht's
The Kraken kommt da vor. Ja, genau. Da gibt es dieses eine Monster, genau. Wobei das ist genau. Ja fast niedlich gegen Ursula von der Leyen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also es geht wirklich Krieg, Kontrolle und das Aussaugen von der Bürger und der Länder. Das sind die neuen Aufgaben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein dämliches Parlament, das dazu nicken darf oder auch nicht in der EU. Ja, wir werden immer an die Wahlurnen gebeten, um ein EU-Parlament zu wählen, das dann am Ende nichts zu sagen hat. Ja, und ich würde mir als ehrlicher Abgeordneter langsam wirklich blöd vorkommen, so als Lendenschutz des Totalitarismus. Und ich denke, es wird abgesegnet worden. Es werden jede Menge neue NGOs entstehen. Es werden neue Trusted Flagger und Faktenchecker und all diese Sachen entstehen. Man wird Palantir-Programme einkaufen für dieses Geld, ja, das zur Überwachung von Bürgern dient. Also ich glaube, dieses Geld wird, also im Sinne von Frau von der Leyen, gut eingesetzt.
Für die Krisenfestigkeit, ja. Ich möchte BlackRock Fritz zitieren an dieser Stelle, es scheint mir sehr wichtig. Der hat ja gerade seine Pressekonferenz vor der Sommerpause gehalten und da hat er gesagt, es ist keine Krise. Wir sind in keiner Krise und wir schaffen das. Hat er wirklich gesagt. Er hat gesagt, was seine geliebte Vorgängerin sagte. Wir sind zwar in keiner Krise, aber wir schaffen es daraus. Das ist Fritz'sche Dialektik. Also das muss man erstmal, ne? Wir leugnen das, was ist, aber das, was dann nicht ist, das schaffen wir trotzdem weg. Und in diesem Sinne ist ja alles gut. Also insofern, Melina, deine Schwarzmalerei, das ist also aus Sicht der Regierung ist das überhaupt nicht zu verstehen. Und was die EU so mit diesem Geld macht, das hat sie uns erfreulicherweise auch zeitgleich präsentiert. Das schreibt die Bild nämlich gerade und sagt, Gebrauchtwagen verkaufen wird bald teuer und vor allem komplizierter. Die EU greift nämlich in den Autohandel ein. Wer sein Auto online verkauft, braucht in Zukunft einen Nachweis eines gültigen TÜV. Oder, wenn er das nicht hat, ein Sachverständigengutachten. Anders darf kein Verkauf und keine Ummeldung mehr stattfinden, auch kein Export. Das finde ich lustig. Und irgendwie irgendwie, Joanna, denke ich bei der Gelegenheit wieder an CBDC, weil wenn man solche tollen Gesetze hat, die eigentlich jedwede freie Eigentumsentscheidung verhindern, dann könnte man ja auf den Schwurbelgedanken kommen, wenn die EU dann auch noch diese digitalen Zentralbankgutscheine einführt, die sie ja beliebig programmieren kann, dann könnte sie ja, also das kann ich natürlich schwurbeln am Hochreck, könnte sie ja dafür sorgen, dass man das auch gar nicht kaufen kann, wenn gerade kein TÜV vorliegt.
Ja, natürlich. Ich würde das auch gar nicht als Schwurbelei bezeichnen. Ich meine, du hast vorhin die zweite Richterin angesprochen, die gesagt hat, man könnte Klimapolitik auch über die Zentralbank machen und nicht nur durch die Politik, weil der Politik ja Grenzen aufgesetzt ist. Also es deutet alles genau darauf hin, dass es so kommen wird. Und letztendlich muss man den Leuten ja nur zuhören. Sie sagen einem ja eigentlich, was sie planen. Nicht direkt, aber durch all diese kleinen Maßnahmen, durch all das, was du jetzt beschrieben hast, sagen die, in welche Richtung es geht. Und die Mehrheit ist immer noch so dämlich und merkt das nicht und glaubt der Presse, dass das alles nur zu unserem Guten ist und dass ein digitaler Euro, wenn er dann kommt, natürlich alles sehr viel einfacher macht und einfach nur unsere Abhängigkeit von den USA reduzieren wird. Die glauben das alle. Nee, das kommt zur absoluten Kontrolle und zur absoluten Überwachung. Und das, was die EU ja die ganze Zeit versucht zu pushen, nämlich, dass sie die Kontrolle bekommt über all das. Das Subsidiaritätsprinzip, das zählt ja schon lange nicht mehr, was ja eigentlich in den europäischen Verträgen geht. Und man merkt, wie sie sich immer mehr einmischt. Und wenn die Europäische Zentralbank die Kontrolle über unser Geld hat, dann ist es vorbei. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Dann können die alles über dieses programmierte Geld steuern, was du machen darfst, was du ausgeben darfst, ob du es ausgeben darfst, für was du es ausgibst. Und deswegen ist es ja so schön, dass jetzt im Moment Bitcoin wieder so in den Nachrichten ist und sich immer mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Erstens, wie kann man das Geld aus dem System ziehen, damit es der Politik nicht mehr zur Verfügung steht? Und zweitens, wie können wir sicherstellen, dass wir immer noch Transaktionen machen können, die der Staat so nicht mitbekommt, die er nicht kontrollieren kann? Ja, und dass wir dann einfach Autos kaufen können, ohne dass der Staat drauf guckt und fragt, was für Zertifikate oder sonst irgendetwas hast du?
Milja?
Ich glaube, dass auch Wahlen attackiert werden. Das sieht man ganz schön an einer Wahlrechtsreform, die jetzt in Großbritannien geplant ist. Großbritannien ist zwar nicht in der EU, aber dafür in der NATO. Also da verschwimmen die Grenzen, würde ich sagen. Es sind auf jeden Fall Verbündete. Also sie wollen einmal das Wahlrecht runtersetzen auf 16 Jahre. Gut, das tun linke Regierungen, weil junge Leute eher links wählen. Aber die Reform sieht außerdem vor, dass Wählerinnen und Wähler sich künftig auch mit Bankkarten oder Führerscheinen ausweisen können. Und bisher ist dafür ein Lichtbildausweis erforderlich. So habe ich mir überlegt, warum macht man das? Weil, okay, das erste mit dem Wahlalter ist erklärbar für eine linke Regierung, aber wem nutzt es, wenn die Leute sich nicht mehr mit Bild ausweisen müssen? Also das hilft ja nur Wahlfälschern, sonst niemanden. Also die Sicherheit, auf der einen Seite schreien sie nach Sicherheit, auf der anderen Seite boykottieren sie die Sicherheit von Wahlen, indem jeder mit irgendeinem komischen Führerschein hingehen kann und irgendwie sein Kreuz machen kann. Und ja, und auch ich bin jetzt der große Schwurbler wieder unterwegs, aber ich erinnere mich daran, dass bei Corona immer irgendein Land eine Maßnahme ausprobiert hat. Ja, und damals war es die Impfpflicht in Österreich. Ja? Und das war, hat man dann auch gesehen, dass sich das hier nicht durchsetzen lässt. Also ich glaube, dass das weiterhin so läuft in meinem Schwurbelhirn. Und könnte mir gut vorstellen, dass Großbritannien jetzt das mal ausprobiert, wie das ist, wenn man diese Wahlen völlig verwässert. Das heißt, Wählerverwässerung ist das ja im Grunde. Da geht dann jeder hin und sagt, ich darf wählen.
Die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die beiden Kandidatinnen, also eine von den beiden, ich weiß tatsächlich jetzt nicht genau wer, aber ich habe es vorher noch nachgelesen, dieser beiden SPD-Richterkandidatin, hat sogar mal angedeutet und sagte, naja, in Zeiten, in denen wir ja direkte Rückkopplungen über die Bürgermeinung, zum Beispiel in sozialen Medien an anderen Stellen haben, da werden Wahlen ersetzbar. Was dann übersetzt so viel heißt wie, naja, wenn unsere Agenturen und NGOs, die ja Patrick Barb sehr treffend immer Gongos nennt, Governmental Organized, Non-Governmental Organizations, wenn die sagen, was der Wähler will, dann muss man den Wähler gar nicht mehr fragen. Also ich könnte dann einfach Herrn Greichen von der Heizpumpenabteilung fragen und sagen, wollen die Leute nicht alle Wärmepumpen? Herr Greichen sagt, ja, die wollen alle Wärmepumpen. Und dann sage ich, super, dann brauchen wir keine Bundestagswahl mehr, weil dann wollen die ja die Grünen. So, dann haben wir es eigentlich abgekürzt.
Ja, wobei dieses Zitat, das du gerade erwähnt hast, das habe ich auch gesehen, auf X wird das geteilt, hat aber so einen Community-Hinweis, dass das angeblich von jemand anderem stammt. Also ich bin nicht ganz sicher, dass es von Frau Kaufold kommt.
Joanna, Entschuldigung.
Also zum einen nimmt sich England ja dann ein Vorbild an in den USA. Ich meine, da gibt es ja auch Staaten, wo man sich gar nicht ausweisen muss. Und erstaunlicherweise sind das die Staaten, wo immer die Demokraten gewinnen.
Und nicht
Republikaner. Ja. Von daher wird man dann gucken, wie kann man die Wahl noch retten. Wobei ich das Herabsetzen auf das Wahlalter 16, wenn das dann so läuft, wie es in Deutschland läuft, dann geht das ja voll nach hinten los, weil in Deutschland wählen die jungen Leute mittlerweile gesichert rechts. Von daher... Ja. Kann das böse nach hinten losgehen.
Oder gesichert links. Also die beiden Möglichkeiten im Grunde.
Ja, aber viele tatsächlich
aber viele
rechts.
Eher, ja, eher ja. rechts, weil die natürlich die Erfahrung machen in den Schulen und auf dem Weg zur Schule und überall, wenn sie zusammengeschlagen werden, wenn sie erpresst werden, wenn sie ihr Taschengeld abgeben müssen, da haben die keine Lust mehr dazu.
Komisch.
Und ganz merkwürdig wohl. Und dementsprechend wählen sie dann. Daher nur zu, setzt es runter.
Ja, da bin ich auch Optimist, was die ganz Jungen angeht. Ich glaube, die zwischen 30 und 40, die sind verloren, aber die Jüngeren, da besteht echt wieder Hoffnung. Ich werde aber noch, Melina, ich gehe nochmal zurück zu dieser Frage Wahlen abschaffen, denn das ist letztlich, also fairer Punkt, vielleicht ist das so, du hast diese Community Note erwähnt, was die Richterin angeht, aber es ist offizielles Programm der UN. Da weist ja Tom Oliver Regnauer auch völlig zu Recht immer wieder darauf hin und sagt ja auch derzeit, wir sollten alle uns sehr viel mehr Sorgen machen über diese CBDCs und EIDs, als irgendwelche Fragen, welche Marionette da in Richteramt gewählt wird, weil die UNO ja in New York ganz offiziell beschlossen hat, kann jeder auf ihrer Webseite nachlesen, dass wir, Zitat, die Limitierungen der repräsentativen Demokratien durch Expertenwissen überkommen müssen, also ersetzen und überwinden müssen, was letztlich genau das Gleiche heißt, was wir da gerade gesagt haben. Insofern ist die Abschaffung von Wahlen tatsächlich WEF-Programm.
Ja, in einem Papier der EU-Kommission, das mir vor Jahren, das war mitten in dieser Corona-Zeit, jemand zugeschickt hat. Ich habe das dann zurückverfolgt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es wirklich von der EU kommt, aber es kam. Da ging es um Smart Cities und da wurde das halt auch angedeutet. Mhm. Ne? Da wurde halt auch gesagt, also wir werden das so toll machen und wir werden die Bedürfnisse unserer Leute so gut erkennen, das macht Wahlen dann obsolet.
Die wollen dann nichts mehr anderes wollen. Und einen habe ich auch noch in der Hinsicht. Wisst ihr, wer zu Besuch war bei der Bundesbank, beim Bundesbankvorstand? Mal ein Tipp. Wer war da?
Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen.
Tja, das haben wenige mitbekommen. Carsten Breuer war da, in ganz offizieller Funktion, schön in seinem grauen Uniformchen, als oberster General der Bundeswehr. Carsten Breuer, den kennen viele noch als den lustigen Vorsitzenden des sogenannten Krisenstabes in der Corona-Zeit. Da war er nämlich der militärische Kommandant dieses zivilen Krisenstabes, immer allzeit bereit, die Maßnahmen dann durchzusetzen mit den Mitteln, die das Militär so hat, so es denn irgendwie sein müsste. Es kam dann anders, aber jetzt war Carsten Breuer bei der Bundesbank. Und die Bundesbank, die übrigens einen Instagram-Account hat, mich überrascht, das immer wieder. Die hat das Bild dann auch gleich geteilt. Händeschütteln steht der Breuer da und mit einem Bundesbankvorstand und der Text dazu, und jetzt hört genau hin, unter anderem besprach man Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Hashtag Verteidigungsfähigkeit, Hashtag Aufrüstung, Hashtag Sicherheit. Und die beiden grinsen sich da an. Was sie unter anderem noch besprochen haben, das hätte mich gewundert und das hätte ich gern gewusst, aber ich habe wieder ein bisschen das Gefühl, das könnte auch was mit so CBDC und der Steuerung von Ausgaben zu tun haben. Und vielleicht auch die Frage, was man macht, wenn nicht jeder mitmacht. Weil da, wo der Herr Breuer auftaucht, da ist irgendwie zuverlässig Faschismus drin. Aber das ist natürlich nur wieder so ein Gefühl, was ich habe. Das kann natürlich völliger Unsinn sein. Aber dass er da war, ist ganz offiziell.
Jo.
Schön, ne? Schön. Muss einem gar keine Sorgen machen. So wie übrigens auch die Geburtenentwicklung in Deutschland. Der Deutschlandfunk berichtet, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden teilt mit, 2024 wurden etwa 677.000 Kinder geboren. Im statistischen Durchschnitt brachte eine Frau damit 1,35 Kinder zur Welt. Damit lag die Geburtenrate um 2% niedriger als 2023. Damit verlangsamt sich der Rückgang, aber er setzt sich insgesamt immer weiter fort. Aber wir wissen ja, das macht gar nichts, weil Wir haben ja Zuzug von außen und in dieser Woche gibt es darüber auch wieder schöne Berichte. So berichtet die Welt: In der Innenstadt des bayerischen Kulmbach wurde ein junger Mann von 26 Jahren brutal von mehreren Männern attackiert, zu denen mindestens ein Syrer im Alter von 27 gehörte. Das Opfer wollte eigentlich nur einen Streit schlichten, wurde dann aber von den Angreifern unter anderem mit einem Gürtel verprügelt. Die Stadt plant dagegen jetzt, Joanna, eine Waffenverbotszone. Das hat der Bürgermeister wortreich mitgeteilt.
Es fällt einem wirklich nichts mehr dazu ein. Ich meine, wie viele Morde sind mittlerweile in Waffenverbotszonen in Deutschland passiert? Es ist so hilflos. Die Bürger, die werden abgestochen, sie werden abgeschlachtet, sie werden zusammengeschlagen und alles, was einem einfällt, wir machen Verbotszonen, an die sich Täter sowieso nicht halten. Es ist wirklich bitter. Und es macht vor allen Dingen auch wütend, gerade wenn man Angehörigen zuhört, wenn man dem Vater von dem Mädchen zuhört, was da im Zug erstochen worden ist. Mir fällt der Name gerade jetzt nicht ein.
Michael Kürath,
genau. Und wenn man ihm zuhört und seiner Geschichte zuhört und weiß, dass sich über 300 Eltern bei ihm gemeldet haben und die sagen, es ist immer wieder das gleiche Muster. Es passiert irgendetwas, dann kommt sowas Hilfloses von der Politik und keiner interessiert sich wirklich und es geht einfach so weiter. Und es macht wütend und es macht fassungslos, dass das einfach nur die Antwort sein soll. Guck dir an, woher die kommen, pack sie den Flieger, schick sie nach Hause. Ist genau das Gleiche wie mit den Überfällen und sexuellen Angriffen in Schwimmbädern. Ich würde die Typen in Badehose in den nächsten Flieger setzen und dahin schicken, wo sie herkommen. Ja, ich würde da überhaupt nicht mehr drüber diskutieren. Es reicht einfach. Es reicht einfach. Und diese ganzen Kampagnen, die wir sehen, diese Tiki-Kampagnen und Poster-Kampagnen und Armlänge Abstand und frag den Mann mit der Axt im Zug, was er denn mit der Axt haben möchte oder fang laut an zu singen, wenn dich jemand angreift. Wo sind wir eigentlich? In was für einem Clownland leben wir eigentlich, dass wir nicht fähig sind, die innere Sicherheit dieser Bürger zu garantieren? Meiner Meinung nach hat ein Staat wenige zentrale Aufgaben und die innere Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe. Und genau der kommt er nicht nach.
Clownland ist ein rechtsradikales Chiffre, aber Milena?
Oh, ja. Echt? Oh,
ja. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja? Ich glaube, dass diese Waffenverbotszonen, so lächerlich sie natürlich im Kampf gegen die Kriminalität wirken, durchaus einen Sinn haben. In Hessen gibt es das auch schon, also im Nahverkehr, Waffenverbotszonen im Nahverkehr. Und da schreibt die Frankfurter Rundschau, die über eine Razzia dort berichtet hat, die schreibt, seit der hessenweiten Einführung einer Waffenverbotszone im öffentlichen Nahverkehr darf die Polizei Fahrgäste in Bussen und Bahnen an Haltestellen und Bahnsteigen ohne Anlass kontrollieren und durchsuchen. Mhm. So, das heißt, die Polizei kriegt immer größere Befugnisse. Und so war das in Darmstadt. Genau. Da hat die Polizei eine Straßenbahn gestoppt, hat alle Fahrgäste nach draußen gescheucht. Die mussten sich dann in U-Form aufstellen, bewacht von Polizisten und wurden dann einer nach dem anderen nach Waffen durchsucht. Ja. Da hat eine Zeugin berichtet, dass die Polizei einen 12-jährigen Jungen gefragt hätte, ob er ein Bastelmesser im Ranzen hätte. Und das hat den Jungen offensichtlich ziemlich verstört. Ja? Also ich glaube, diese ganzen Maßnahmen dienen am Ende dazu, die Einheimischen einzuschüchtern.
Natürlich.
Ja? Ich meine, echten Messerattentätern kannst du damit keine Angst machen. Das ist denen aber auch am Ende klar. Also ich glaube schon, dass es den Sinn hat, der Polizei immer größere Befugnisse zu geben zur Einschüchterung der Bürger.
Das sagen Sie ja auch, absolut. Genau das sagen Sie. Ich glaube, wir hatten die Meldung zu Darmstadt letzte Woche auch schon, weil ich mir die auch rausgeschrieben hatte. Das ist ganz eindeutig. Also wir haben mittlerweile wieder eine Polizei, die sich den Insassen des Landes gegenüber benimmt, wie in jedem Faschismus. Bei jeder Zeit, verdachts- und personenunabhängig, hast du zu akzeptieren, dass die Polizei dich aus dem Bus rausholt, dich abklopft und ein 12-jähriges Kind vor deinen Augen schikaniert. Also wer ist mir so gegangen, dann hätte es tatsächlich einen Gewaltakt gegeben und ich hätte wahrscheinlich danach ein Rechtsproblem, weil das ist endgültig notwehrfähig. Gegen solche Polizisten halte ich jede Form von gewalttätiger Notwehr für absolut berechtigt. Und was diese Polizei nicht nur für eine lächerliche Truppe ist, sondern auch wirklich für ein Regimebüttel, beweist sie freundlicherweise immer wieder selbst. Insbesondere die Polizei Berlin, die wirklich zum Untersten gehört, was diese Berufsgruppe hergibt. Die Polizei Berlin teilt am 16.07. auf X mit: In der vergangenen Nacht wurden drei Frauen in einem Nachtbus der Linie N8 in Neukölln sexuell belästigt. Eine etwa 10-köpfige Gruppe junger Männer bedrängte sie mit Worten, Gesten und teils mit körperlichen Übergriffen. Beim Eintreffen unserer Kollegen flüchtete die Gruppe. Unsere Einsatzkräfte nahmen zwei 18-Jährige fest. Klingt normal. Was sie nicht mitteilen, diese Damen und Herren der Polizei, ist, dass diese Frauen, die dort belästigt waren, Männer in Frauenwäsche waren, die sich Transfrauen nennen. Und die Männer, die diese sogenannten Transfrauen belästigten, das waren arabische Moslems. Wie immer. Das wird nicht mitgeteilt, weil das könnte man ja falsch interpretieren.
Aber das, sagen wir mal so, es ist auch nicht okay, Transfrauen zu belästigen.
Nein, oder? Auf gar keinen Fall. Darum geht es aber also nicht. Sondern es gibt die manipulative Darstellung dieser Vorfälle, die mal wieder die Ursachen und die immer dahinterliegenden Dinge versuchen zu verschleiern, ganz bewusst. Weil so aber blöde ist nicht mal der Medienfritze von der Polizei Berlin, dass er das nicht ganz absichtlich gemacht hat.
Ja, natürlich. Aber das Schöne ist ja jedes Mal, wenn wir sowas lesen und lesen, es waren Männer, dann wissen wir, woher diese Männer kommen. Weil wenn es Deutsche sind, dann steht das immer dabei. Aber die meisten Deutschen, die wissen das ja mittlerweile. Ich kann mich an eine Bundestagsdebatte, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen erinnern, wo genau das Thema war, der Schutz der Transmenschen. Und ich glaube, die Grünen hatten einen Antrag gestellt und dann ging es nur darum, um die Bedrohung der Transmenschen durch Rechtsradikale. Und es hat dann sich tatsächlich ein CDU-Abgeordneter gefunden, der sich hingestellt hat, gesagt, können wir mal das Offensichtliche ansprechen. Die meiste Gewalt gegen Transsexuelle in Deutschland passiert durch Einwanderer, passiert durch Moslems. Das Geschrei im Bundestag, Paul, das war irre, was dann von den Linken und den Grünen gekommen ist, weil die sowas überhaupt gar nicht realisieren, wahrnehmen wollen, verdrängen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, weil Absicht kann das ja nicht sein. Das ist ja diese Gruppe, die sie besonders schützen wollen. Und dann die Augen derart verschließen vor dem, was dann tatsächlich passiert, ist einfach irre. Und ich kenne das aus meiner AfD-Zeit noch hier in Gießen. Wir hatten ja haben immer noch das größte Erstaufnahmelager Deutschlands hier in Gießen. Und als wir Wahlkampf gemacht haben dagegen, haben uns auch Schwule und Transsexuelle beschimpft bei unserem Wahlkampfstand, von wegen, wir wären die Nazis. Bis sie dann selber Erfahrung machen mussten mit genau diesen Leuten, die in der Erstaufnahme, im Erstaufnahmelager zu Hause waren. Und dann tauchten sie, und das muss ich ihnen immer zugute halten, ein paar Monate später wieder am Wahlkampfstand auf und haben sich entschuldigt. Und haben gemerkt, sie haben Recht gehabt. Sie haben zu Recht auf diese Gefahr hingewiesen. Es ist nur schade, dass man zuerst zusammengeschlagen werden muss, bevor man das erkennt.
Tja, die Realität ist eine harte Geliebte. Und die Realität, die hat dann auch in Europa angefangen, irgendwie Einzug zu halten. Während BlackRock Fritz und sein Nancy Dobrindt nämlich Handgeld verteilen an afghanische Kriminelle, 81.000 Euro jetzt gerade neulich, nämlich 1.000 Euro pro Person. Sie haben 81 Kriminelle zurückgeschoben nach Afghanistan mit einem nächtlichen Flug aus ganz Deutschland, jedem einen Tausi in die Hand gedrückt. Da passiert in Spanien so etwas wie Selbstjustiz. In Spanien gab es Ausschreitungen. Die Berliner Morgenpost schreibt, nach einer brutalen Prügelattacke auf einen Rentner ist die Lage im südostspanischen Ort Torre Pacheco eskaliert. In der kleinen Stadt in der Region Murcia kommt es seit mehreren Nächten zur Ausschreitung. Rechtsextreme Gruppen riefen in sozialen Netzwerken offen zur Jagd auf Migranten auf. Die spanische Regierung reagierte mit einem massiven Polizeiaufgebot, doch die Lage bleibt angespannt. Und noch interessanter scheint mir, was dann passierte und in deutschen Medien komplett nicht stattfand. So schreibt die internationale Koran-Nachrichtenagentur im Netz, nach einem Brandanschlag auf eine Moschee in Vibra, einer Stadt im Großraum Barcelona, rückte das Schreckgespenst von Rassismus und Extremismus in Spanien wieder in den Vordergrund. Die Tat löste in der marokkanischen und muslimischen Gemeinschaft Spaniens breite Kritik aus und wirft beunruhigende Fragen über die steigende Zahl rassistischer und religiös motivierter Angriffe im Land auf. Man könnte auch sagen, Milena, die Spanier zünden jetzt Moschees an und wehren sich. Das ist alles nicht in Ordnung und richtig, aber es ist doch ziemlich absehbar gewesen, oder?
Ja, und weil es so absehbar ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch im Sinne einiger Gruppen sein könnte. Also Gruppen, die wir mal als Elite bezeichnen oder als Regierung bezeichnen möchten. Das heißt, wenn es, sagen wir mal, in Deutschland dauert das ja immer länger. Ne? Deutsche sind ja nicht die geborenen Revolutionäre und auch nicht so wahnsinnig heißblütig, bis sowas passiert, bis sich jemand wirklich wehrt. Aber wenn so etwas passiert, ist das natürlich ein wunderbarer Vorwand, mit der ganzen Gewalt des Staates dagegen zu gehen. Ja? Das ist auch wieder eine Möglichkeit für Notstandsgesetze auszurufen und Sonstiges. Also ich sehe, auch da könnte ein bisschen Kalkül dahinter stecken.
Ich würde so weit gehen zu sagen, genau das wollen Sie.
Ja. Und da sieht man aber auch, wie die Zeiten sich geändert haben. Ich erinnere mich an die Ausschreitungen, die es damals gegeben hat, als wir die Asylkrise hatten, das dann zur Verschärfung des Paragraphen 16 geführt hat, des Grundgesetzes, des Asylgesetzes. Damals brannten auch Asylbewerberheime in Deutschland und da war ganz Deutschland entsetzt. Und dann hat Schäuble eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten, dass diese Leute nicht alles Nazis und Rechtsradikale sind, sondern man die Sorgen der Menschen ernst nehmen muss. Das war damals noch eine andere Zeit.
Ach.
Ja, aber mittlerweile wird das so schnell in Deutschland nicht mehr passieren, zum Glück. Aber es ist nicht verwunderlich, dass die Leute anfangen, sich zu wehren, wenn sie das Gefühl haben, der Staat lässt einen im Stich und wir müssen irgendwas selber tun. Man sieht das auch an den ganzen, in Polen zum Beispiel gibt es ja Privatleute, die Grenzen jetzt kontrollieren. Es bewegt sich überall was im Land, weil die Politik eben nichts macht. Und ich finde es interessant, dass man das Thema Moscheebrand dann so hochhängt, wenn man sieht, wie viele Kirchen in Europa mittlerweile fast täglich, wöchentlich geschändet werden, wie die angezündet werden, wie die Jesusstatuen runtergerissen werden, genau von diesen Einwanderern. Und da verliert dann keiner ein Wort drüber. Da kommt dann keiner von wegen, es ist Christenhass und wir können das nicht akzeptieren, was die Moslems hier machen. Aber sobald dann irgendein Westlicher was macht oder irgendwas einer Moschee passiert, dann ist das Drama da. Es ist beides nicht okay. Nur die Berichterstattung ist so typisch westlich, ist so typisch unterwürfig, dass man das eine verschweigt und das andere so hochhängt, dass auch das den Leuten auffällt und auch da werden sie irgendwann sagen, Schnauze voll, wir akzeptieren das nicht mehr.
Tja, es scheint
beides. Genau, Doppelstandard ist Goldstandard. Ich glaube, das gilt jetzt. Das könnte man in den Bundesadler aufnehmen.
Ja, es scheint beides zu sein. Sie wollen es, sie haben es so lanciert und trotzdem könnte es ihnen um die Ohren fliegen am Ende. Und einer, dem das genauso gegangen ist, das ist US-Präsident Donald Trump. Denn der hat ein immer größeres Problem mit seinem vielleicht mal Freund, vielleicht Geschäftspartner, vielleicht auch gar nicht, Jeffrey Epstein. Denn Big Beautiful Jeff wird für Trump ein immer größeres Problem, weil er leugnet, dass es ein Problem ist. Wir erinnern uns, im Vorfeld seiner Wahl hat Trump ja die Offenlegung der Epstein-Files, der Kundenliste von Jeffrey Epstein gefordert. Dann geschah lange Zeit gar nichts. Dann plötzlich behauptete Trump, es gibt gar keine Kundenlisten, da könnte man gar nichts offenlegen. Dann hat er jetzt angewiesen, man solle doch offenlegen, was da ist, um zu beweisen, dass überhaupt gar nichts da ist. Und dann fing er an zu wüten gegen seine früheren Unterstützer. Die ganze MAGA-Basis, die Jeffrey Epstein-Akten sehen will, die seien nämlich einfach nur Schwächlinge, sagte Trump jetzt. Und meinte, da gibt's überhaupt nichts zu sehen, das sei Ablenkung von seinen großen Erfolgen. Und man müsse das Thema endlich beerdigen. Prompt meldet sich Ghislaine Maxwell aus dem Gefängnis, die Partnerin, Geschäftspartnerin, Lebenspartnerin von Jeffrey Epstein und gibt zu Protokoll, sie sei zur Aussage vor dem Kongress bereit, weil sie sicher sei, Jeffrey Epstein wurde im Gefängnis ermordet. Melina, Trump bekommt das Thema partout nicht weg. Es wächst sich immer weiter aus. Man sieht im Netz, dass ein großer Teil seiner MAGA-Basis das nicht akzeptiert, dass Trump es einfach so beerdigen will. Das kann spannend werden, oder?
Ja, aber ich verstehe Trump auch überhaupt nicht. Also diese Chronologie der Ereignisse, wir werden die Listen offenlegen, es gibt gar keine Listen, ja. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und jetzt gibt's ja auch noch irgendwelche seltsamen Geburtstagsgrüße mit handgezeichnetem, nacktem Frauenkörper, die Trump laut Wall Street Journal an Epstein geschickt haben soll, was schon ein bisschen seltsam ist. Also Trump sagt ja selber, ich habe noch nie gezeichnet und es sind auch nicht meine Worte. Ja, und
ich zeichne keine
selbst
Frauen.
Elon Musk,
ich zeichne keine
selbst
Frauen.
Elon Musk ist ihm jetzt beigesprungen. Der hat gesagt, es klingt wirklich nicht wie etwas, das Trump sagen würde, um ehrlich zu sein. Ja, also ganz merkwürdige Dinge. Und es gibt ja jetzt auch die Gerüchte, dass Epstein noch leben soll. Ja. Und das kursieren unscharfe Fotos von oben, die dann Epstein zeigen sollen. Und also das ist, also diese Causa, die entgleitet Trump anscheinend vollkommen. Aber ich weiß nicht, ob er sich wirklich so mit seiner MAGA-Fraktion anlegen sollte. Das ist ja die Basis, die ihn stützt. Das ist ja eine viel größere Basis als die Republikanische Partei. Also, keine Ahnung. Also, das ist wie ein Autounfall. Guck mal.
Ja. Da kann man nicht weggucken.
Genau. Immer wieder in Zeitlupe und so. Best-of wird immer wieder gezeigt. Das kann ihm wirklich um die Ohren fliegen, Joanna, oder?
Das wird ihm um die Ohren fliegen. Also ich meine, die großen Podcaster, Alex Jones und wie sie alle heißen, der Alex Jones saß im Auto und hat fast angefangen zu heulen, als er das gehört hat, dass er die Epstein-Files, oder behauptet, es gibt sie gar nicht, so eine Erfindung der Demokraten. Das wird ihn massiv Zustimmung kosten, keine Frage. Ich bin sehr gespannt, wie die Midterms ausgehen werden. Und ich bin auch sehr gespannt, inwieweit Musk dann da reinstoßen wird mit seiner neuen Partei, weil der ja angekündigt hat, er macht was und er macht was sehr zentriert, indem er nur irgendwie ein oder zwei Senatoren und 10 im Repräsentantenhaus haben möchte, die dann genau das Zünglein an der Waage sind, um so eine Big Beautiful Bill zu verhindern. Also Trump verliert hier ganz massiv Unterstützung. Das wäre so, als ob die AfD an die Macht kommt und dann sagt, oh, das mit der Migrationspolitik haben wir uns überlegt, ziehen wir jetzt doch nicht durch.
Ja, macht sie doch gerade.
Ja, aber sie sind ja noch nicht an der Regierung. Noch glauben die Wähler, sie wird was verändern. Von daher.
Du kennst Maximilian Kranich, oder?
Doch. Ich habe jetzt gesehen, sein Buch darf nicht verlegt werden bei Kubitschek, deswegen. Also schon irre.
Nee, musst du schon ein bisschen erklären, Paul,
jetzt. Okay, machen wir gleich. Ich wollte jetzt nicht mit dem Thema unterbrechen. Ja, Entschuldigung, nee. Warst du nicht fertig mit Trump?
Nein, eigentlich war ich schon fertig. Wir müssen halt beobachten, wie er da weitergeht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, Musk hat recht gehabt und er steht in diesem Falls und deswegen kommen sie nicht raus. Ich muss wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren nicht nach Amerika fliegen, sonst wird mir wahrscheinlich auch die Einreise verboten. Das machen die jetzt ganz gerne.
Aber
eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Warum sollte
er sonst
diese...
macht doch keinen Sinn. Aber es macht doch keinen Sinn, dass Trump sagt, ja, dass dann damit prahlt, diese Liste zu veröffentlichen, wenn er selber drinsteht. Also irgendwie macht das doch auch keinen Sinn.
Es gibt ja noch die andere.
Gewählt werden, Milena. Weil wenn man gewählt wird, dann sagt man auch, man macht keine Sonderschulden und weiß der Teufel was. Und kaum sind die Wahlen vorbei, macht man halt das Gegenteil. Das ist Politik.
Es gibt ja dann.
Man merkt, du kommst aus der Politik.
Es gibt ja dann noch die Israel-Erklärung. Es gibt ja noch die große, große brudelnde Gerüchteküche, dass Epstein als Mossad-Agent ein Operative war der Israelis und dass dieses ganze Vorgehen aus Israel gesteuertes sei und das ist ja bekannt, der Einfluss der israelischen Lobbyverbände auf amerikanische Abgeordnete gewaltig ist, weil die auch durch die entsprechende Förderung politischer Arbeit und dass das letztlich eine Forderung seiner israelischen Händler sei, wie sie dann genannt werden, also der Politlobbyisten, die für die einzelnen Politiker zuständig seien, und das wäre die andere große Theorie, warum denn Trump das nun nicht macht, auch wenn er nicht in der Liste steht, dass er nun sich also diesem Druck beugt, einer übermächtigen Pro-Israel-Lobby. Aber auch das nichts anderes als Gerüchte und verschieden konnotiert, bis hin in offenen Antisemitismus, die Israelis für alles immer wieder verantwortlich machen. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass sich das nicht wegdrücken lässt. Trump kriegt seine Basis nicht zur Ruhe. Und wir werden mit wahrscheinlich einiger Erheiterung sehen können, wie es da weitergeht. Jetzt haben wir es gerade angeschnitten, Joanna, die Causa Kra und Kubitschek, und wollen es auch noch erklären. Denn da brodelt ja die Diskussion weiter um die Remigration. Maximilian Kra hat sich seit einigen Wochen abgesetzt vom Thema Remigration, von diesem Schlagwort, und hat jetzt in einem Auftritt im Bundestag sogar offen gesagt, dass das der Verbot der identitären Bewegung und dieser Verwendung des Begriffes Remigration seien zwei Dinge, die die AfD existenziell bedroht. Davon müsste man sich im Interesse nicht nur der Partei distanzieren, sondern hat ganz konkret sogar seine Kollegen im Bundestag angesprochen, hat gesagt, wenn es zu einem Verbot kommt, gar einem Verbotsversuch der AfD, dann verliert ihr eure Pensionsansprüche, dann bekommt ihr rückwirkend nur noch Rentenansprüche. Und da dachte ich mir dann, okay, das kann sich der Verfassungsschutz nicht besser wünschen als einen solchen Maximilian Kra.
Ja, aber gut, das, was er gesagt hat, das war ja nichts Neues. Das ist ja bekannt, was passiert, wenn die AfD verboten wird und dass dann nicht nur dass da wirklich alles sofort weg ist. Was ich viel spannender fand, ist, dass er anscheinend mit Korrektiv zusammenarbeitet. Der hat ja tatsächlich zugegeben, dass er im freundlichen Austausch mit einem von den Korrektivreportern steht und sich da regelmäßig mit ihm berät. Und ich glaube, Markus Benzmann heißt der Typ. Und da ist mir ernsthaft die Kinnlade auf den Tisch gefallen. Also schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Wenn ich Anfragen vom Korrektiv bekommen habe in meinem Bundestagsbüro, dann wanderten die sofort in die Ablage P. Natürlich habe ich die nicht beantwortet. Also ich weiß gar nicht, was den Mann reitet, das plötzlich so zu machen und mit Typen wie Benzmann zusammenzuarbeiten. Und jetzt hat eben Kubitschek angekündigt, dass sein neues Buch, eben Kras neues Buch, nicht im Antaios Verlag erscheinen wird und trennt sich jetzt von seinem einstigen Ziehsohn.
Mhm. Tja, was ihn reitet, ist in der Tat die Frage, die man sich da stellt. Und auch das werden wir dann erleben, was da die Strategie der AfD ist. Ich selbst habe es ja schon mehrfach entsprechend veröffentlicht, kann es mir nicht anders erklären, als eben die Verlagerung, Verschiebung, das kann auch und werden nicht verschoben, aber eine Neuerrichtung einer Brandmauer mitten in der AfD. Denn wenn man nun es nicht schafft, über ein AfD-Verbotsverfahren ihrer Herr zu werden, was ja, selbst wenn denn eine Frau Brosius-Gersdorf in den zweiten Senat kommt, eher unwahrscheinlich ist am Ende, dann ist natürlich eine Zerschlagung Verklagung der AfD über ein Verbot der identitären Bewegung, das ja auf jeden Fall vorbereitet wird, seit einiger Zeit argumentativ vom Verfassungsschutz, auch vom Bundesverwaltungsgericht, eine wunderbar praktische Sache, um dann all die, die eben für die Sellner Thesen der Remigration sind, insbesondere die Gruppe um Björn Höcke, die dann aus der Partei recht schnell abzuspalten, weil sobald dann ein Verbot der identitären Bewegung da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der AfD-Vorstand Parteiausschlussverfahren beschließt für alle, die irgendwie dieser identitären Bewegung zugerechnet werden. Dann weiß nicht, wie viel das sind, aber dann könnte es die AfD durchaus halbieren in jeder Hinsicht. Und dann spätestens, Joanna, dann wäre sie doch eigentlich fit für eine Koalition unter einem Kanzler, sagen wir mal Jens Spahn, oder?
Ja, aber wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die IB jetzt schon auf der Unvereinbarkeitsliste mit der AfD. Wird jetzt nicht so verfolgt und letztendlich, so wie ich die AfD kenne, lassen sich die ehemaligen Kollegen sowieso nicht sagen, mit wem sie auftreten sollen oder nicht. Wie gesagt, also mir fällt da nichts ein, warum Kra das ausgerechnet Kra, weil der war ja auf der komplett anderen Seite. Man hat es gemerkt, der hat dann plötzlich mit den Leuten in NRW zusammengesessen und angebandelt. Das sind ja die Gemäßigten quasi in der AfD. Da verschiebt sich jetzt eine ganze Menge. Ich würde da, glaube ich, gar nicht so viel reininterpretieren wollen, außer wie werde ich wichtig, wie bekomme ich die innerparteiliche Macht. Weil wenn du in deinem Zirkel deine Macht verlierst in der Partei, dann musst du dir halt einen anderen Zirkel suchen. Und bei Max Kra ist ja genau das passiert. Er war im Europaparlament, ist nicht in die Fraktion aufgenommen worden. Er ist der Outsider gewesen. Er hat keine Rolle mehr gespielt. Er hatte keine Schlagzeilen mehr. Die hat er jetzt. Und jetzt ist er plötzlich wichtig. Und jetzt hat er sich halt den gemäßigten Lager angeschlossen und sagt, okay, wir treiben das nach vorne. Und damit ist er wieder ein wichtiger Kerl. Manchmal ist es auch nur das Ego, Paul.
Ja, das finde ich schrecklich plausibel, ja.
Ich habe übrigens gehört, auch aus ehemaligen AfD-Kreisen, dass es dort auch ein, sagen wir mal, bald möglicherweise ein Machtvakuum gibt oder dass, sagen wir mal, die Führung bereits abgesägt sei. So habe ich das gehört. Das ist natürlich jetzt von mir aus nur ein Gerücht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Weißt du da irgendwas drüber?
Weidel-Kropala meinst du?
Ja, Kropala und Weidel. Dass die im Grunde ja weg sollen. Also wie gesagt, also ich möchte keine Gerüchte streuen, richtig, sondern
zu spät.
Das habe ich tatsächlich gehört.
Tja, ich nicht.
Joanna.
Ja, Joanna, bitte, care to comment?
Ich habe nur gehört, dass es in NRW Bedenken wegen Frau Weidel geben soll und dass sich da irgendwas zusammenbraut. Dass das Kupala quasi weg soll, das weiß ich schon länger oder das geht schon länger rum, okay. weil Frau Weidel die alleinige Nummer eins sein möchte. Ist sie im Prinzip jetzt schon, aber er steht halt immer daneben. Aber was jetzt daran wahr ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Das ist im Moment
zoffen
sie sich ja ganz ordentlich, auch mit dem Helferich-Ausschluss und mit allem. Also im Moment geht es wieder gut ab, so hinter den Kulissen, so wie ich das mitbekomme.
Gut, dass das Vorsitzende weg sollen, ist ja eigentlich der Normalfall, oder? Also das ist Game of Thrones in Dauerschleife in jeder Partei eigentlich irgendwie. Die Frage ist nur, ob man es draußen mitbekommt oder nicht und wie gut sie es denn irgendwie. Also was ich bestätigen kann, ist, dass sie extrem dünnhäutig sind. Das kann ich sehr genau bestätigen und zwar nicht nur die üblichen losen Kanonen, die da an Deck der AfD rumballern, insbesondere natürlich der eine Peter Böhringer, sondern auch die Etagen darüber und auch die Spitze der AfD ist sehr dünnhäutig, wird ungern auf kritische Dinge angesprochen und gibt sich dann auch in vertraulichen Gesprächen, sagen wir mal, genervt bei solchen Nachfragen. Das ist aber auch zu erklären durch andere Dinge und durch den üblichen internen Vorgang. Was diese Gerüchte von dir angeht, Melina, da weiß ich nichts dazu. Spannend, wir werden es sehen.
Okay.
Aber
keine Ahnung.
Dass sie offensichtlich einen Kurs eingeschlagen haben, der Parteibasis und der Wählerschaft zum großen Teil nicht gefällt, das kann jeder selbst im Internet beobachten. Denn da gibt es heftige Kritik für diesen Kurs der AfD-Spitze, insbesondere seit dieses Positionspapier, das Sicherheit für Deutschland veröffentlicht wurde, was ja letztlich diese Kra-Manöver ein bisschen, sagen wir nicht flankiert, aber ja so aussehen lässt, als wenn sie durchaus im Interesse der Parteispitze wären. Sag ich es mal so. Es wird spannend, mal sehen. Spätestens dann, wenn sie unter Jens Spahn den Juniorpartner stellen und alle Ziele, alles aufgegeben haben, wofür sie mal standen, dann haben die Wähler Klarheit. So ähnlich geht es ja auch der deutschen Wirtschaft, was das angeht. Joanna, du hast schon gesagt, der Bitcoin ist auf Rekordfahrt. Er ist jetzt auf dem Dollar-All-Time-High und in der Nähe seines Euro-All-Time-High, was er schon mal hatte. Die Bitcoiner jubeln und sagen schon, die Millionenmarke sei in Sicht. Das ist zwar noch um Faktor 10, und vielleicht ein bisschen sehr, sehr viel Optimismus. Aber all diese Hard Assets, und zu denen wird Bitcoin ja jetzt mittlerweile nicht nur von solchen Freaks wie dir gezählt, sondern positiv gemeint, sondern auch von solchen Institutionen wie JP Morgan oder auch amerikanischen Bundesstaaten, die immer mehr in Bitcoin gehen. Gold und Silber sind auch auf Rekordhöhen. Silber ist jetzt ausgebrochen, wie es heißt. Und derweil, wie kann man es formulieren, läuft es in Deutschland nicht ganz so gut. Da ist jetzt gerade beispielsweise Google dann abgerückt von seinem Plan, ein Rechenzentrum in Berlin-Brandenburg zu bauen. 30 Hektar sollten da bestückt werden. Das hat Google jetzt gelassen. Die Marktlage gibt es nicht mehr her. Der Münchner Merkur berichtet auch, dass Strom und Gas für hunderttausende Menschen nicht mehr bezahlbar seien. Die Energiekosten überforderten viele Haushalte. Überraschung, Überraschung. Und Niedersachsens grüner Umweltminister reagiert darauf, laut Apollo News, indem er mit einem neuen Wassergesetz den Verbrauch weiter reduzieren möchte, indem er die Staffelpreise einführt, die niedrigen Verbrauch belohnen. Also immer mehr Planwirtschaft und immer mehr Steuerung bei immer weniger Wohlstand. Die Umverteilung ist in vollem Gange. Und jetzt kommt der Vorschlag, ein Boomer-Soli einzuführen. Joanna, das ist doch die rettende Idee, oder? Marcel Fratscher, der, ich weiß nicht, wie man ihn nennen kann, so der Hofwirtschaftsexperte der Regierung, der mit seinem Institut lässt vorschlagen, es solle einen Boomer-Soli geben. Die reichen Alten sollen für die armen Alten zahlen. Das ist doch die deutscheste Idee zur Wirtschaftsförderung überhaupt.
Ja, natürlich. Ein komplett marodes und kaputtes System, das retten wir dadurch, indem wir einfach mehr Geld reinpulvern. Was könnte da schiefgehen?
Nicht mehr viel. Ehrlich, nicht mehr viel. Man
muss einfach so ehrlich sein und sagen, das Rentensystem, so wie wir es haben, das ist tot. Das funktioniert nicht mehr. Und das passt ja zu der Nachricht, die du vorhin vorgelesen hast, die Deutschen bekommen keine Kinder mehr. Und damit ist das Umlagesystem tot. Und dann müsste man einfach den Mut haben, sich dem zu stellen, zu sagen, okay, was machen wir stattdessen? Und eine Möglichkeit wäre ja tatsächlich mal, den Leuten mehr Geld im Portemonnaie zu lassen, damit sie eigenverantwortlich vorsorgen können und nicht gezwungen sind, in ein staatliches System einzuzahlen, von dem sie sowieso keinen Cent mehr sehen werden, wenn sie mal in Rente sind. Aber jetzt ausgerechnet die Leute, die vorgesorgt haben, die gearbeitet haben, die dieses Land eigentlich dahin gebracht haben, wo es jetzt ist, die jetzt nochmal zur Kasse zu bitten und nochmal zu sagen, hier, wir besteuern eure Rente und ihr 10% abgeben von der Rente. Wo sind wir eigentlich? Ja, aber das passt zum Staat. Das Einzige, was er kann, ist einfach nur weiter rauben, bis man gar nichts mehr hat. Und dann sind wir da, du wirst nichts haben, aber glücklich sein. Ich weiß nicht, wie glücklich die Rentner sind, wenn sie da sitzen und sich nichts mehr zum Essen leisten können. Aber eine Schnapsidee jagt die andere, weil man in Deutschland nicht bereit ist, den Problemen wirklich auf den Grund zu gehen und dann grundlegende Reformen anzugehen, weil die natürlich auch teuer werden. Die werden auch nicht bequem. Auch ein Milei hat in Argentinien seinen Leuten gesagt, Leute, es wird erstmal schlechter, bevor es besser werden kann. Und genau das wird auch in Deutschland passieren, wenn wir das Rentensystem endlich reformieren. Es wird erstmal schlechter werden, bevor es besser werden kann. Aber dieser Patient ist klinisch tot. Schalten wir doch bitte die Geräte ab. Es geht nicht mehr.
Naja, jede Regierung seit Adenauer wusste, dass dieser Tag kommen wird, an dem die Rentenkasse komplett pleite ist. Jetzt gibt's ja auch nicht mehr überall, jetzt zahlt nicht mehr jeder den Soli, womit die Rentenkasse aufgefüllt wurde. Und ja, dass die Boomer in Rente gehen und dass danach nichts nachkommt, das ist ja auch nicht das jetzt entstanden. Das weiß man seit 40, 50 Jahren. Aber es hat halt niemand nichts getan, weil die Legislaturperiode dauert 4 Jahre. Und wenn es in 4 Jahren nicht besser wird, ist man weg vom Fenster. Und jetzt sollen es die Rentner ausbaden. Also meine Generation, die Boomer-Generation. Das ist ja genau das Gleiche, wie weil die Regierung jetzt beim Wohnungsbau nichts auf die Reihe bringt, ihn ja durch immer mehr Bürokratie eher verhindert, als die Bürokratie abbaut. Da sollen jetzt ja die wohlhabenden Boomer aus ihren Häusern ausziehen. Diesen Vorschlag, den kriegen wir ja alle halbe Jahre mal so aufgetischt, ne? Und zu Marcel Fratscher, ich kann nicht oft genug betonen, Marcel Fratscher und sein DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, wird zu 100% von Bund und Ländern finanziert. So viel zur Unabhängigkeit. Genau, kann man sogar bei Wikipedia nachlesen, ist keine Verschwörungstheorie. Aber ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt hat auch die Weltbank bestätigt, das Leben in Deutschland wird immer teurer. Also nach Kaufkraftparität ist Deutschland jetzt auf Platz 6 zurückgefallen. Wer liegt vor Deutschland? Russland liegt vor Deutschland. Indien liegt vor Deutschland. Und China liegt vor Deutschland. So viel dazu. Dann habe ich noch eine schöne Meldung entdeckt diese Woche über eine IT-Panne in Baden-Württemberg. Da haben die plötzlich 1440 unbesetzte Lehrerstellen entdeckt. Also der Fehler war 2005. Entdeckt haben sie ihn jetzt. Die haben seitdem die Stellen als belegt verbucht. Die waren aber gar nicht belegt. Das kann ja mal passieren. Das ist natürlich Bildung das Wichtigste. Und was Tichys Einblick geschrieben hat, fand ich auch sehr spannend. Der Merz hat ja diese Rekordschulden unter anderem für die Infrastruktur gemacht. Jetzt meldet Tichy, die staatliche Autobahn GmbH hat die laufenden Planungen gestoppt. Über 60 Projekte im Straßen- und Brückenbau liegen damit auf Eis. Zudem hat die staatliche GmbH einen Ausschreibungsstopp für dieses Jahr verhängt. Es liegt am Geld. Ich meine, das Geld, das ist da, aber jetzt streiten sie sich, das Finanzministerium von Lars Klingbeil mit dem Verkehrsministerium streiten sich um die Freigabe der Gelder. Deswegen kommen sie nicht. Das Problem ist nur, wenn sie jetzt, sagen wir mal, in einem halben Jahr kommen, wenn dann die Freigabe erfolgt, dann sind keine Fachkräfte mehr da. Die wären nämlich jetzt da gewesen, um zu bauen. Dann sind sie nicht mehr da. Da herrscht ja ein ziemlicher Mangel an diesen, also Fachkräften im Bau, ja, also die dann so eine Autobahn auch bauen oder so eine Brücke bauen können. Der Mangel ist genauso groß wie bei Maschinen und Baumaterial. Und ganz zum Schluss, eine ganz kleine habe ich noch. Ihr erinnert euch, wir hatten 3 Wochen lang Hochsommer und da hat die Tagesschau und angeschlossene Funkhäuser haben Hitzetote wir haben ein Drittel mehr Hitzetote, haben sie alle ausgerufen. Laut Sterberegister Euromoma ist das leider ein Fake, als Fake News. Gibt es keine Auffälligkeiten laut Euromoma.
Potzblitz.
Ja, Potzblitz.
Und mitten im Regen und einem der Kälte, es ist ja immer noch der heißeste kalte Sommer seit Erfindung des Universums. Mhm. Das müsst ihr euch auch angewöhnen, das wirklich richtig
dann. Absolut, bei mir lief vor ein paar Tagen die Heizung so krass. So heiß ist der Sommer. Ja.
Und mittendrin hat Berlin, wir erinnern uns, dieser dunkelste Punkt eigentlich auf der Kurve, Berlin hat in einem Park einen Hitzeschutzpunkt eröffnet. Für 45.000 Euro wurden da 3-4 Holzkästen hingestellt und ein kleiner Wasserbrunnen, damit die Menschen sich abkühlen können im 20 Grad heißen Sommer. Und die CDU-Baustadträtin, ist ganz stolz drauf. Also so viel zu dem Thema, dass die CDU-Wähler immer noch die dümmste Lebensform Deutschlands sind. Das kann ich nicht oft genug betonen.
Werden diese Hitzeschutzräume jetzt beheizt, weil es so kalt ist? Oder
was ist denn? Nazi.
Ja, das ist, weil diese ganzen Bausachen auch von der Straße, das erinnert mich immer daran, wenn man sagt, man braucht gar nicht so viel Staat, dann kommt ja immer die Frage, aber wer verdammt nochmal baut dann da die Straßen? Ja, offensichtlich wir auch nicht, der Staat auch nicht. Wie kommt man bloß auf die Idee, dass das private Unternehmen besser könnten, als der Staat das handeln könnte?
Ja, und weißt du was, es gibt ja in Großbritannien, habe ich mal in irgendeinen Beitrag im Fernsehen gesehen, gibt es ja so Leute, die werden ausgebildet als Projektleiter für Großprojekte. Also es gibt da eine richtige Ausbildung dafür, ich glaube, die studieren dafür, dass die so Sachen wie Straßen, Brücken oder aber auch Flughäfen und sowas bauen können. Ja? Und die werden dann eingesetzt. Und dann klappt das komischerweise auch. Bei uns sind es Politiker, die alles Mögliche können, zum Beispiel Lügen, Versprechen, aber ganz sicher haben sie keine Ahnung von Unternehmertum. Ja, und zwar, das gilt, glaube ich, für 99,5%. Aber bei uns machen diese Politiker dann, also die Bauleitung quasi. Und absolut. In anderen Ländern weiß man, dass das nicht geht. Warum nicht in Deutschland? Schon erstaunlich, ja.
Ich kenne das aus Dubai. Die haben da auch andere Politiker. Da gab es den ersten KI, Künstliche Intelligenzminister der Welt. Den haben sie nach England Künstliche Intelligenz studieren geschickt. Und dann durfte er diesen Ministerposten übernehmen. Das wäre doch mal was. Ne? Bevor jemand Gesundheitsminister wird, hat er ein Studium entsprechend abgeschlossen. Oder wenn jemand in der Digitalisierung, dann gehst du hin und studierst das und dann kommst du und dann wirst du Minister in Deutschland. Und vorher läuft halt nichts. Wir hätten eine Durchstrecke. Ne? Wir hätten ganz viele Ministerposten nicht besetzt erstmal. Wäre auch nicht
schlecht. Das ist richtig, aber in Dubai herrscht natürlich eine andere Regierungsform. Da kannst du das so machen. Kannst du sagen, ich zahle dir das Studium, geh nach England, geh studieren und dann kommst du her und wirst Minister. Das sagen wir mal so, das sagt dann ein Mann, den man dort auch nicht kritisieren darf. Es läuft halt gut, aber ja, sagen wir mal so, eine Diktatur in Dubai hat den Vorteil, dass alle irgendwie damit einverstanden sind, weil es läuft. Ein Totalitarismus in Deutschland hat, glaube ich, keine Vorteile.
Warte mal, Kalifat haben wir hier auch bald und wer weiß, wie es dann läuft. Ja.
Das ist was anderes.
Was ihr da so von euch gebt, ihr Lieben, das ist wirklich, das ist Delegitimierung, das ist rechtskatholisch, das ist eigentlich pures Nazitum und das ist wunderbar, weil damit passt ihr perfekt in das, was ich versprochen habe eingangs dieser Sendung, nämlich in meine Ankündigung für das, was ich da so vorhabe. Wir machen Geheimtreffen überall in Deutschland und zwar ganz offen, ganz ungeheim mit ganz vielen V-Leuten. Ich habe in den letzten Tagen im Netz dazu aufgerufen, dass Menschen in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt sich doch als V-Leute, als V-Männer zur Verfügung stellen, um bei sich in der Gegend, im Umfeld Treffen zu veranstalten für solche ganz schlimmen Rechtsquerschwurbler wie die beiden, die gerade heute hier waren. Ich würde das natürlich alles nie sagen. Damit man sich treffen kann, damit man sich ins Gesicht schauen kann, damit man vielleicht ganz privat und direkt Telefonnummern und Ähnliches austauschen kann, ohne dass es dafür irgendeine zentrale Liste gibt. Die speichern nämlich weder ich mit dieser Aktion noch die Website, über die wir das machen wollen. Es geht um die anonyme Vermittlung von solchen Treffen, damit man sich ins Gesicht schauen kann. Natürlich werden bei der Gelegenheit auch ganz, ganz viele Neo-Stasis auftauchen und artig Berichte schreiben für unseren sogenannten Verfassungsschutz und irgendwelche Magazine wie Korrektiv, die sich dann mit Maximilian Krah darüber unterhalten, was sie da gesehen haben. Aber das macht nichts, denn wir können Gesicht zeigen, können uns dort treffen, zusammenkommen und den Leuten zeigen, wir sind sehr viel mehr. Und das weiß ich tatsächlich in den ersten 3 Tagen dieser Aktion über 100 Menschen aus der ganzen Welt gemeldet haben, die ganz klar sagen, ja, ich mache das bei mir in der Gegend, ich treibe so einen Platz auf und treffe mich mit diesen Menschen. Das Ganze ist jetzt noch in Vorbereitung. Ich hoffe, dass wir so ungefähr in 4 Wochen damit starten können, dass dann diese Ergänzung meiner Website eingerichtet wird. Und wer Lust hat, da noch mitzumachen, der ist herzlich aufgerufen zu sagen, ja, ich bin auch V-Mann oder von mir aus auch V-Frau, obwohl ich mich weigere zu gendern. Egal, wo man das machen will, ob das in Tokio ist, irgendwo am Südpol oder in Paderborn. Wir haben schon, wie gesagt, 100 Treffpunkte von Freiwilligen da. Davon sind ungefähr die Hälfte in Deutschland. Und der Rest zieht sich tatsächlich von der portugiesischen Atlantikküste bis zum Nordkap und dann zum Schwarzen Meer. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze losgeht. Das anstelle meiner üblichen Abschlussrede, denn ich finde, das ist etwas sehr Hoffnungsvolles und vielleicht ein Ansatz, um diesem Wahnsinn dann doch noch eines Tages Herr zu werden. Ich danke euch jedenfalls sehr fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das spannende Gespräch, Joanna Kutter und Milena Preradovic. Das war Nummer 199 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe, Nummer 200, folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spenden herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.